Gott macht aus Bösem Gutes. Diese Wahrheit würde ich gerne heute unterstreichen. Wir werden ja immer wieder damit konfrontiert, auch in unseren Ehen, auch in unserer Arbeit mit Menschen, dass die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, eben auch missbraucht wird und dass Gott das auch zulässt. Von der Freiheit des Menschen zum Bösen und der Freiheit Gottes, Böses in Gutes zu verwandeln. Also da ist der Mensch, der Böses tun kann, auch der Christ, der Böses tun kann, auch der Christ, der eine Ehe zerstören kann. Aber da ist immer noch Gott, der dann von dort aus weitergeht mit den Menschen. Und ich werde zunächst mal einige Beispiele schildern. Wir werden ein erschütterndes Beispiel aus Amerika hören. Dann werden wir uns mit Josef beschäftigen, dann mit Jesus. Und dann werde ich versuchen, diese Wahrheiten einfach mal auf die Praxis einer Ehesituation etwas anzuwenden, wobei es natürlich auf sämtliche mitmenschlichen Situationen anwendbar ist. Moment, jetzt muss ich noch weiterschalten. Ja, ich möchte euch Susanna vorstellen, eine Frau mit einer erschütternden Biografie. Greg Boyd in seinem Buch The God of the Possible stellt sie vor. Greg Boyd ist ja ein Theologe in Amerika, der ein ergänzendes und erfrischendes Gottesbild entworfen hat. Er stellt uns einen Gott vor in seiner Theologie und in seinen Büchern, der den Menschen noch viel mehr Freiraum gibt, als wir denken, der viel weniger programmiert, als wir denken, und er geht so weit in seiner Theologie, der selbst alle Möglichkeiten offen lässt und der nicht alles bis ins Detail vorher weiß und vorher bestimmt. Es ist ein sehr schönes Gottesbild. Es ist natürlich eine Philosophie, es ist ein Bild. Aber jetzt zu seinem Beispiel. Susanna, das ist eine wahre Geschichte, ist christlich aufgewachsen, starkes christliches Elternhaus. Sie war schon als Jugendliche zum Glauben gekommen, spürte stark eine missionarische Berufung nach Taiwan und auch mit dem entsprechenden Wunsch einer Partnerschaft eines Mannes, der diese Vision mit ihr teilen würde. Und dann erlebt sie wirklich eine wunderbare Führung Gottes. Im College trifft sie einen jungen Mann, der ihre Vision teilt. Und dann passieren noch verschiedene Zufälle, Begegnungen, Hinweise, die sich einfach zu dieser Gewissheit verzichten, das ist er. Dieser Mann ist mir irgendwie von Gott gegeben. Sie lernen sich dann 3,5 Jahre gründlich kennen. Es entsteht eine tiefe Liebe. Aber es reicht ihr noch nicht. Sie fasten und beten beide. Sie beziehen ihre Leiter ein. Sie fragen ihre Eltern. Sie fragen ihre Freunde. Viele Menschen beten mit. Und alle haben den Eindruck, ausnahmslos, das ist eine von Gott gegebene Partnerschaft mit ganz viel Potenzial. Und dann erlebt sie sogar selber in einem sehr subjektiven, starken Gefühlserlebnis ein unmittelbares, tiefes Ja und eine Gewissheit von Gott, das ist er. Und dann heiraten sie. Sie gehen dann gemeinsam auf eine Missionsschule, um sich auf den gemeinsamen Dienst in Taiwan vorzubereiten. Und dann macht sie eines Tages, nach ein paar Monaten, eine furchtbare Entdeckung. Er hat eine sexuelle Beziehung zu einer Mitstudentin angefangen. Er tut Buße, er gibt das auf, kehrt zu ihr zurück, aber dann geht es wieder von vorne los. Es gibt mehrere intensive, aber dann doch nutzlose Counseling-Sitzungen und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie denkt, sie sitzt im falschen Film. Das kann doch alles nicht sein. Hinzu kommt, dass ihr Ehemann eine sehr starke Wesensveränderung durchmacht. Er lässt sich immer weniger kritisieren, er wird immer aggressiver, er wird sogar gewalttätig, er schlägt sie sogar inmitten eines Missionscollege in der Situation dort, und er verliert nacheinander alle ehemaligen Überzeugungen. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit sehr viel Geschrei und sogar Schlägen beantragt er die Scheidung, und dann holt er seine Geliebte in die gemeinsame Wohnung, und zu allem entdeckt Susanne auch noch, dass sie schwanger ist von ihm. Das Ergebnis ist, dass sie enorm niedergeschmettert wird, Gott nicht mehr versteht, sich auch innerlich von Gott löst, verbittert wird und so rundum wirklich mit ihrem Leben scheitert. Und dann kommt sie auf verschiedenen Kanälen mit Greg Boyd als Seelsorger in Berührung, und er steht nun vor diesem Trümmerhaufen und fragt sich, was er da tun soll. Ihre Grundfragen sind: Warum hat Gott mich in die Ehe geführt? Wie kann Gott das machen? Hab ich nicht richtig zugehört? Leute sagen ihr: Weißt du, Gott brauchte eben diesen Mann, um deinen Charakter zu formen, um dich zu einer tieferen Reife zu bringen. Ihr leuchtete das nicht ein. Ein Gott, der solche Mittel anwendet, das war ihr zu viel. Dann haben ihr Leute gesagt: Prüf doch nochmal, ob das nicht im Grunde eine falsche Entscheidung war. Das hat sie gemacht. Und sie hat sich das alles nochmal vor Augen geführt. Und sie hat sich gesagt: Wenn das nicht die Führung Gottes war, dann kann ich mich mein Leben lang nicht mehr auf irgendeine Führung Gottes verlassen. Oder ist es vielleicht eine Sünde? Habe ich irgendwo als falsch gemacht? Sie prüft sich aufrichtig. Alle diese Antworten hauen einfach nicht hin. Und nun, in einem längeren Prozess der Seelsorge, wird dann ihr Horizont etwas heller. Es gibt wieder mehr Licht. Und sie fängt an, verschiedene Sachen zu verstehen, die sie in der Klarheit vorher nicht verstanden hatte. Das erste war: Mein Mann ist ein freies Wesen. Mein Mann, mein ehemaliger Mann, mein Ex-Mann, hat sich verändert, weil er es wollte. Er hat der Versuchung nachgegeben. Er hat keine Buße getan. Und so wurde sein Leben immer mehr verändert. Seine Beziehung zu Gott wurde immer schlechter. Und das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist seine Entscheidung gewesen und seine Freiheit gewesen. Und Gott hat ihn gelassen. Ein weiterer Punkt, der ihr klar wurde, ist, dass sie ein neues Gottesbild allmählich ganz langsam bekam, nämlich, dass Gott den Menschen wirklich Freiheit gibt und dass Gott unter Umständen, das fing sie an zu glauben, auch nicht immer weiß, was passiert. Das ist natürlich theologisch ein heikler Punkt, und wir wollen jetzt hier auch nicht in eine neue Theologie hineingehen. Aber Tatsache ist, dass die Bibel uns sagt, dass Gott Dinge vorher sieht, und die Bibel sagt uns auch, dass er Dinge vorher bestimmt, aber wir wissen nicht, in welchem Maße. Wir wissen nicht, ob das alles betrifft. Auf jeden Fall schöpfte sie Hoffnung bei dem Gedanken: Okay, mein Leben ist gescheitert, mein Mann hat mich im Stich gelassen. Das, was Gott ursprünglich geplant hatte mit uns, hat sich nicht erfüllt, aber jetzt geht das Leben weiter und Gott wird jetzt mit mir weitergehen. Und sie fing an, ihr Leben neu aufzubauen. Und sie empfing Trost bei dem Gedanken: Okay, mein Mann ist nicht mehr da, Gott ist aber jetzt da und geht mit mir weiter. Und es wird jetzt einen Plan B geben. Und unter Umständen kann dieser Plan besser sein als der ursprüngliche Plan A. Und sie erholte sich. Das Ergebnis könnte man so beschreiben: Das, was sie erkannt hat und was ihr geholfen hat, Gott erlaubt zwar das Böse, aber er bewirkt es nicht. Er antwortet vielmehr mit tiefem Mitgefühl auf den Schmerz der Zerstörung von Plan A mit dem Angebot eines Planes B. Es gibt für mein Leben einen Plan B und den will ich jetzt mit meinem Gott verwirklichen. Und es ging mit Susannas Leben wirklich weiter und sie konnte sich erholen. Das nächste Beispiel ist euch bekannt. Ihr kennt die Geschichte, nehme ich an, sehr gut. Ich möchte aber so ein bisschen in diese Geschichte hinein einzoomen. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte, die uns dazu sehr viel zu sagen hat. Das ist Josef. Josef, der von seinen Brüdern verraten wurde. Josef, der von Gott eine unglaubliche Vision bekommen hat in den Träumen, die sich überhaupt nicht erfüllt hat. Genau das Gegenteil ist passiert. Er wurde erniedrigt bis zum Letzten. Er wurde versklavt. Er wurde verraten. Und zwar ging dieser Prozess über Jahre. Und dann kamen ja seine Brüder nach Ägypten einmal, zweimal. Er führte sie sozusagen, er ließ sie spüren, er ließ sie die Folgen ihres Handelns spüren. Da war ja die Sache dann mit dem Becher, den er ihnen in ihren Rucksack getan hat. Sie waren völlig verzweifelt und es war Josef wichtig, irgendwie auch klarzumachen für die Brüder, wie sich das anfühlt. Und dann offenbart er sich schließlich, und das müssen wir uns mal etwas näher anschauen. Ich lese zunächst noch mal das Ganze. Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran, und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und einige Zeit später, als sie dann schon in Ägypten waren und Angst bekamen wieder vor ihm, doppelte er nochmal nach: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Schauen wir uns ein paar Wendungen nochmal an. Den ihr nach Ägypten verkauft habt. Das war so. Die Brüder haben Josef nach Ägypten verkauft. Das ist eine Tat, die Gott wirklich zugelassen hat. Er wollte das garantiert nicht. Er hat ihnen diesen Befehl nicht gegeben. Es war ihre Entscheidung. Und das wird aus einem weiteren Wort vollkommen klar. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Also Josef verteidigt hier gar nichts. Josef beschönigt hier nichts. Er sieht in die Herzen der Brüder und sieht, sie wollten wirklich Böses. Und aus dieser Absicht heraus haben sie ihn dann auch verraten, haben sie ihn verkauft. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite des Menschen. Das ist die Freiheit des Menschen und die tut oft unglaublich weh, dass der Mensch solche Dinge tun kann, selbst wenn er zum Volk Gottes gehört, selbst wenn er zu den Söhnen Jakobs gehört. Aber es gibt noch die andere Seite. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt. Das ist eine andere Interpretation desselben Geschehens. Hier wird nichts beschönigt. Hier wird aber eine weitere Ebene gesehen, dass Gott hier noch involviert ist und dass Gott genau dieses Böse einbaut in seine Pläne und zu einer Sendung macht, zu einer göttlichen Sendung. Es ist unglaublich, aber wenn Josef selbst das so sieht, dann ist es auch glaubwürdig, denn das hat ja nicht jemand anders behauptet. Es hat ja nicht jemand zu Josef gesagt, Josef, jetzt hör mal zu, du kannst das auch mal anders sehen. Nein, Er hatte das selbst von Gott empfangen. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Das ist jetzt eine noch stärkere Formulierung, dass der Wille Gottes in dem Ganzen, der Wille zum Guten, stärker war, übergreifender war, als der Wille der Brüder, Böses zu tun. Also, Gott wendet böse Absichten und böse Taten zum Guten. Das ist eine ganz klare Wahrheit der Josefsgeschichte. Bei Josef war es natürlich noch tiefgreifender und noch krasser. Da heißt es, der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Hier haben wir ein noch krasseres Böses. Hier haben wir das unverbesserliche Böse. Wir haben aber gleichzeitig diese Dimension, der Menschensohn geht zwar dem Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist. Und in der Apostelgeschichte heißt es dann, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Wieder haben wir die Freiheit des Menschen, das reale Böse, was der Mensch wirklich tut und was Gott nicht verhindert. Und wir haben das, was Gott damit macht. Doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Das ist diese Ebene des Menschen. Und wir spüren hier an diesem Wort auch, dass Gott Judas voll und ganz verantwortlich macht. Das heißt, es war wirklich eine ureigene Entscheidung von Judas, seinen Herrn, der ihm so viel Gutes getan hatte, schmählich zu verraten. In der Apostelgeschichte, diesen Mann habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Wieder die Freiheit des Menschen. Er darf das tun, er kann das tun und er wird dafür verantwortlich gemacht. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist nur ein Teil des Geschehens. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist. Da war ein Plan Gottes. Und Jesus ist diesen Weg gegangen und hat den Plan Gottes mit seinem Leben erfüllt. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist. Da war ein Ratschluss, da war die Vorkenntnis Gottes und da war ein Endergebnis, nämlich die Auferweckung. Die Auferweckung von Jesus war die Antwort auf den schrecklichen Frevel der Menschen. Genau dort, in dieser Tiefe, hat Gott angeknüpft und auferweckt. Und ich finde, dieses Wort auferweckt, das habe ich nochmal wie entdeckt, auch im Blick auf unseren Tag heute zusammen, dass Gott wirklich fähig ist. Dort, wo der Mensch kaputt macht, wo der Mensch zerstört, wo der Mensch seine Freiheit benutzt, um Dinge zu verhindern, um Dinge zu sabotieren, um Ehen zu zerstören, um Leben zu zerstören, dass Gott hier auferweckt, dass er mit Menschen ganz neu anfängt. Und wir wissen ja, dass Jesus nach seiner Auferweckung weit mehr war als auf der Erde Lebender. In der Auferweckung kam ja eine ganz neue, viel tiefere Dimension in sein Leben hinzu. Fassen wir das zusammen. Gottes langfristiger guter Plan setzt sich durch das Böse hindurch durch. Gottes langfristiger guter Plan setzt sich durch das Böse hindurch durch. Also der Plan Gottes kann sabotiert werden. Er kann auf Dauer aber nicht verhindert werden. Und wenn einer der Pläne Gottes kaputt geht, von Menschen zerstört wird, dann gibt es immer noch einen weiteren Plan, der den ersten Plan ablöst. Und im Rückblick stellt man fest, er war noch besser als der ursprüngliche Plan. Das ist alles enorm hoffnungsvoll. Und lass uns jetzt von diesem Jesus am Kreuz mal lernen. Also dieser Jesus, der da am Kreuz hängt und rundum gescheitert ist und dem Bösen ausgeliefert wird und der jetzt an seinem Leib, trotz all der guten Taten, die er getan hat, obwohl er die Stimme Gottes gehört hat, doch hier so vom Bösen zutiefst einfach persönlich getroffen wird. Wir lernen von Jesus am Kreuz, dass das Böse, das Grausame, das Schmerzhafte, das Unverständliche tatsächlich geschehen kann. Es geschieht aus der Freiheit des Menschen heraus und es wird nicht verhindert. Und das gilt auch für viele Ehen. Böses geschieht. Wunden werden geschlagen. Man wirft einander in die Grube. Das können große Gruben sein, das können kleine Gruben sein, aber es geschieht. Und oft ist es keine Sünde, sondern es sind Missverständnisse, es sind Schwachheiten, aber es tut sehr weh. In jeder Ehe gibt es schmerzhafte Vorfälle. Einige können sehr schmerzhaft sein und auch langfristig schwere Folgen haben, wie bei Josef. Vom Attentat seiner Brüder bis zu seiner Erhöhung vergingen viele Jahre in der Fremde, die meisten davon als Sklave und einige sogar noch als Gefängnisinsasse. Was hat Jesus jetzt gemacht? Ich stelle euch jetzt nochmal einige bekannte Äußerungen von Jesus vor, die er am Kreuz gemacht hat, mitten in diesem Schmerz. Und wir können von diesen Äußerungen lernen. Und ich denke, wir können sie tatsächlich auf die reale Situation einer Familie, einer Ehe anwenden. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Also Jesus hängt dort am Kreuz in unvorstellbaren Qualen. Und dann betet er und sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Da sind die Hände der Römer. Die hat er gerade erlebt. Und die haben den Hammer erhoben und zugehauen. Und hinter diesen Händen der Römer sind die grausamen Hände der jüdischen Führer. Diese Hände hat Jesus erlebt, wie sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Aber er hört damit nicht auf. Er sieht noch andere Hände. Er sieht die Hände seines Vaters, die vor ihm ausgebreitet sind. Und er vertraut sich diesem seinem Vater an. Und das können wir in der Ehe und auch in anderen schwierigen Situationen folgendermaßen praktizieren. Vater, du bist jetzt immer noch da. Diese Hände hier, die haben mir Böses getan. Es tut so weh. Man hat mich verraten. Man hat mich hier fertig gemacht. Und ich möchte am liebsten zurückschlagen. Nein, Herr, ich lege jetzt mein Leben, wie es jetzt ist, mit diesem Schmerz in deine Hände. Und du fängst mich jetzt auf und ich werde nicht zugrunde gehen in dieser Situation, sondern du fängst mich auf, sich Gott anzuvertrauen. Nächste Bemerkung. Warum hast du mich verlassen? Pinchas Lapide in seinem wunderbaren Buch, ob die Bibel richtig übersetzt ist, gibt viele, viele Hinweise von der Rückübersetzung ins Hebräische her, wie man gewisse Verse, an die wir uns sehr gewöhnt haben, auch noch verstehen kann. Und es ist tatsächlich so, ich habe es nachgeprüft, man kann das so übersetzen, warum hast du mich verlassen? Man kann es aber genauso übersetzen und dann bekommt es einen ganz anderen Klang, wozu hast du mich verlassen? Wozu? Nicht warum, sondern wozu? Herr, was hast du denn vor? Was möchtest du denn? Wozu? Es ist eine sehr konstruktive Frage. Herr, wozu jetzt das Ganze? Was willst du denn bei mir erreichen? Wir können jetzt unsere Stacheln ausfahren, wir können uns rächen, wir können uns bedauern, wir können in Selbstmitleid versinken oder ganz konstruktiv fragen, Herr, was möchtest du, was ich jetzt tun soll? Wozu? Was ist denn das Gute, das du jetzt durch diese Situation in mir bewirken willst? Könnte es Umkehr sein und Reue im Blick auf meinen Anteil am Konflikt? Ist es Reife der Liebe, die du bei mir hervorbringen willst, weil diese alles erträgt, glaubt, hofft und duldet? Ist es die Lösung von zu hohen Ansprüchen an meinen Partner? Ist es gesunde Selbsterkenntnis? Stellen wir mutig diese Frage, auch wenn wir nicht sofort eine Antwort bekommen. Ernsthaft nach dem Sinn fragen. Es ist immer irgendwo ein verborgener Sinn da. Bei Josef schien alles vollkommen sinnlos. Ich meine, was soll denn das? Ich meine, was gibt es denn da noch für Hoffnung, wenn man von seinem angestammten Land wegtransportiert wird, gefesselt und dann in Ägypten verkauft wird und dann noch als Belohnung für seine Treue ins Gefängnis kommt? Was soll das? Aber Josef blieb wach, Josef blieb aufmerksam. Und ich glaube, er hat öfter gefragt, ganz aufmerksam, Herr, wozu? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Außerordentlich konstruktiv. Am Kreuz hat Jesus so gebetet. Einige legen es auf die Kriegsknechte aus. Vergib diesen Kriegsknechten da unten, diesen Römern. Die wissen ja gar nicht, was sie machen. Aber das wissen wir nicht. Jesus meint meiner Ansicht nach alle. Denn sogar Petrus nachher in seiner Predigt hat gesagt, dass es die Obersten Israels aus Unwissenheit getan haben. Auch die haben letztlich nicht realisiert, was sie da tun. Diese Bitte um Vergebung, diese Konzession, letztlich weiß doch mein Mann gar nicht, was er wirklich macht. Letztlich wissen doch meine Kinder gar nicht, was sie machen. Letztlich weiß doch mein Chef gar nicht, was er macht. Der ist doch so blind. Vater, vergib. Vergib ihnen die Bitte um Vergebung für die, die uns verletzt haben. Oder ganz allgemein eine versöhnende Haltung einnehmen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das bedeutet, sich Gott anzuvertrauen, auch ihm das Herz auszuschütten, mit ihm über die Situation zu reden, mit ihm ins Gespräch zu kommen, nach dem Sinn fragen. Und dann ist auch die versöhnende Haltung leichter möglich. Und dann gibt es noch zwei interessante Vorfälle am Kreuz. Einerseits die Sache mit dem Verbrecher am Kreuz, dem er das Paradies zugesprochen hat. Ich nehme mal das andere Geschehen. Da wendet sich Jesus an seine Mutter, die da am Kreuz steht, und sagt, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und neigt seinen Kopf zu Johannes hin, der gerade neben der Mutter steht. Und dann sagt er zu Johannes, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Er bindet die beiden zusammen. Das ist ein Adoptionsauftrag. Johannes, kümmere dich jetzt um deine Mutter. Behandle sie jetzt in Zukunft wie deine Mutter. Nimm sie zu dir. Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Der tritt jetzt an meine Stelle. Behandle ihn so. Und so bindet er die beiden zusammen. Er trifft also eine heilsame und gute Anordnung mitten im Kreuzesgeschehen. Wir können das für uns so übersetzen: ein aktives sich kümmern, auch im Schmerz. Selbst in einer sehr starken Verletzungssituation sind uns nicht einfach die Hände gebunden. Da ist noch Handlungsfreiheit. da sind noch Möglichkeiten. Wir können das und das machen. Wir können einen Therapeuten aufsuchen. Oder wir können uns sagen, ich brauche jetzt erstmal Erholung. Oder wir können sogar Gutes tun. Wir können sogar Böses mit Gutem beantworten. Wir können uns immer noch bekümmern. Natürlich begrenzt. Aber es ist immer ein Handlungsspielraum vorhanden. Es sind wirklich sehr gute Sachen, die wir von Jesus lernen können. Jesus hat sich am Kreuz noch gekümmert. Das, was er noch tun konnte, hat er noch getan, selbst dann. Jesus kannte den Schmerz, aber er verweigerte sich der Opfermentalität. Jesus erlitt wirklich Böses, aber er rächte sich nicht. Jesus verstand selbst den Sinn des Geschehens nicht mehr, aber er vertraute weiterhin auf die gütigen Hände des Vaters und auf einen verborgenen Sinn. Und Jesus hatte es zutiefst verinnerlicht: Mein Vater im Himmel wendet alles zum Guten. Und deshalb vertraue ich auch jetzt. Und deshalb frage ich auch jetzt nach dem Willen Gottes für mein Leben, nach dem, was ich auch jetzt noch tun kann für ihn. Und so tief war diese Überzeugung, dass sie selbst in den unvorstellbaren Schmerzen des Kreuzes sein Handeln und sein Reden und sein Beten bestimmte. Was hat das mit uns zu tun? Ganz einfach. Wenn Jesus am Kreuz schon so gehandelt hat und er in uns lebt und er an unserer Seite ist, wie viel mehr sollten wir in den vergleichsweise kleinen Schmerzen, Frustrationen und Enttäuschungen mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, mit unseren Kollegen, mit unseren Vorgesetzten auf Gottes gütige Souveränität vertrauen und Böses mit Gutem vergelten? Wir sollten uns verabschieden von einem Gottesbild, welches Gott als jemanden versteht, der alles Böse von uns fernhält, wenn er doch Gott ist und uns liebt. Wir sollten umso mehr daran festhalten, dass er sich nun einmal entschieden hat, dem Menschen freie, weite Freiräume zum Bösen zu geben, aber dass er das uns geschehene Böse zum Guten wenden kann, wenn wir uns aktiv darauf einlassen, wenn wir mitmachen. Wir sind einen Moment still. Für die Breakout-Sessions habe ich folgende Ideen, dass wir jetzt nicht eine theologische Diskussion anfangen über die Souveränität Gottes und was er alles zulässt und was nicht und so weiter, dass wir also nicht in den Kopf hineingehen, sondern in unser Herz. Was hat mich innerlich berührt? Was will ich als hilfreiche Einsicht mitnehmen? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie könnte dieses Gebet noch anders formuliert werden? Teilt euch ein paar Formulierungen mit. Wenn uns Böses trifft, wenn wir so richtig drin sind im Loch, wenn jemand uns richtig eins über die Rübe gegeben hat, wie können wir dann beten? Dann, wie hat Gott bei mir bereits Böses zum Guten gewendet? Einfach ein paar Erfahrungen austauschen.